Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
No. Sich Geld leihen machen wir alle mal. Auch mal einfach, weil wir uns irgendwas leisten wollen. Das ist gerade bei jüngeren Menschen gar nicht so selten, sagt die Wirtschaftspsychologin Julia Pitters.
Zum Beispiel würde ein Viertel der Generation Z Konsumkredite aufnehmen, wohingegen es bei der Gesamtbevölkerung nur ein Fünftel wären.
Konsumkredite, kauf jetzt, zahl später, sowas kriegt man ja meist recht easy. Und aus wenig Geliehenem kann dann schnell auch mal so ein bisschen mehr werden, was wir später zahlen müssen. Und irgendwann ist ja dieses später dann auch. Hey, willkommen beim Ab21-Podcast. Heute geht es um Schulden. Eine Untersuchung vom letzten Jahr, von 2022, zeigt, jeder Fünfte zwischen 14 und 29 Jahren hat Schulden. Die Wirtschaftspsychologin Julia Pitters, von der ihr später noch mehr hört, sagt, manche werden diese Schulden auch einfach gar nicht mehr los.
Wenn sich Menschen mal in dieser Spirale befinden, dass sie immer systematisch mehr ausgeben, als sie eigentlich haben und im Grunde auch gar keinen Mechanismus mehr haben, wie sie das jemals ausgleichen können, dann befindet man sich in einem gefährlichen Teufelskreis.
Und wenn es jetzt ganz arg kommt, dann rutscht man richtig ab. Warum entstehen Schulden, wann und wieso kommt es dazu, dass sie dann außer Kontrolle geraten und wie schafft man es dann aber wieder da raus? Darüber spreche ich jetzt mit Olli. Olli ist 29 Jahre alt und er war zwischendurch mit 35.000 Euro verschuldet. Vor einigen Jahren hat er deshalb Privatinsolvenz angemeldet. Was das für sein Leben bedeutet, will ich ihn gerne fragen. Hi Olli.
Hallo, Utz. Schön hier zu sein.
Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wann hat denn das angefangen bei dir mit dem Schulden?
Angefangen hat das vor sehr langer Zeit. Ich würde sagen so vor 10, 11 Jahren, da war ich noch in meiner ersten Ausbildung, die ich dann abgebrochen hatte.
So, ja. 2010, 2011 so.
Ja, so in dem Dreh, da hat das angefangen damals.
Und die Schulden, wo hast du die gemacht? Bei wem?
Bei diversesten Gläubigern. Und ich habe die über viele Jahre so vor mich hingeschleppt, immer stückweise bezahlt, aber währenddessen ich die alten bezahlt habe, hatte ich halt nicht das Geld, um die laufenden Kosten, die ich so hatte, teilweise zu decken, wodurch dann dadurch wieder neue Gläubiger entstanden sind. Und so war das für viele Jahre so ein Umwälzen, so im Endeffekt ein in die Zukunft leben von, ja, ich bezahle jetzt die ersten drei Gläubiger und baue währenddessen leider schon wieder drei neue auf, weil ich die nicht bezahlen kann. Mhm. So, aber das sind teilweise halt normale Lebenskosten gewesen, ne, so wie Handy oder Miete. Ich hatte auch schon Mietschulden.
Mhm. Und irgendwann hast du dann aber den Überblick verloren. Irgendwann wurde das richtig viel und du wusstest auch gar nicht, wie viel genau. Wie kam das?
Das war ein sehr tiefer Punkt in meinem Leben. Meine damalige Freundin hatte sich von mir getrennt. Ich habe meinen Job verloren und ich bin in ein sehr tiefes Loch gefallen, so von der Depression her, die ich damals hatte. Und das ging so weit, dass ich mich fast 1,5 Jahre um gar nichts kümmern konnte irgendwie oder mich nicht gekümmert habe. Und meine Familie mich dann tatsächlich zurückholen musste nach Hamburg, wo ich jetzt ja auch immer noch wieder lebe zum Glück. In der Zeit hat sich sehr viel aufgebaut. Dazu kam dann noch, wobei ich hier an dieser Stelle die Schuld nicht von mir sprechen will, dass mir Freunde von mir damals angeboten hatten, dass sie sich darum kümmern, dass in Bremen alles abgemeldet wird und so, ne, dass ich da den Kopf frei habe. Und ich sehr lange nicht stutzig geworden bin, warum ich denn nichts von dem damaligen Vermieter zum Beispiel gehört habe und so. Und dann kam ein Jahr später so die erste richtig halsbrecherische Rechnung von, ich weiß nicht, was war das, 10 bis 12.000 Euro, weil die sich in meine Wohnung reingesetzt haben, auf meinem Namen weitergelebt haben über ein Jahr, die Miete nicht bezahlt haben und Mietschäden verursacht haben zum Beispiel.
Also da kam noch ein ganz großer Batzen dazu und das alles hat sich für dich zu so einem Berg aufgetürmt, dass du dich dazu entschieden hast, in die Privatinsolvenz zu gehen. Und das ist in Deutschland eine Möglichkeit, hört man ja immer wieder mal so, aus eben immens hohen Schulden wieder rauszukommen und bedeutet, du hast dann deine kompletten Finanzen offenlegen müssen und darfst seitdem jeden Monat nur noch 1.330 Euro von deinem Lohn behalten und das andere geht dann an deine Gläubiger, also die Unternehmen, denen du Geld schuldest beispielsweise und du darfst keine neuen Schulden machen, 6 Jahre lang. Dafür bist du danach dann schuldenfrei. Gibt übrigens eine neue Regelung, mittlerweile sind es 3 Jahre, die man das machen muss, aber in deinem Fall eben 6. Wie viel von denen hast du denn jetzt schon geschafft?
5 Jahre und 1 Monat habe ich jetzt geschafft, ja.
Hast du da so einen Kalender an der Wand oder ist das einfach im Kopf immer dabei?
Nee, ich habe tatsächlich gerade vor dem Gespräch meine Unterlagen nochmal gewälzt und da habe ich hier mein Ausstiegsdatum sozusagen, den 7.9.24 und entsprechend habe ich eben aufs Datum unten gesehen und so, ja, also 5 Jahre, 1 Monat habe ich jetzt durch.
Mhm.
So.
Und 1.330 Euro im Monat, also schwer da irgendwie Geld zu sparen oder mal sich irgendwas Größeres auch zu kaufen. Wie ist das für dich?
Es ist nicht nur schwer, es ist sogar verboten. Ich darf kein Geld sparen, weil alles, was ich an Geld spare, geht ja in die Insolvenzmasse.
Ich dachte, dass diese 1.330 Euro, dass die dir gehören, dass du die für deinen Monat einsetzen kannst, wie du willst.
Ja, ja, genau. Die sind für den Monat. Mhm. So, aber ich kann die nicht mit in den nächsten Monat nehmen. Ich darf die auch nicht, wenn ich zum Beispiel 1.000 Euro nur ausgegeben habe im Monat, darf ich mir die restlichen 330 nicht abheben und unter meine Matratze stopfen. Das ist in dem Moment, wo der neue Monat anfängt, Insolvenzmasse.
Okay.
Ja.
Und wie ist das für dich?
Das ist auch gut so, wenn du mich fragst.
Ja?
Also, ja, weil, naja, ich muss ja Verantwortung übernehmen für das, was passiert ist. Und ich fände es offen gesagt auf einer moralischen Ebene nicht so gut, wenn ich jetzt während dieses Verfahrens mir, keine Ahnung, 5.000 Euro zusammensparen kann, um dann aus der Insolvenz rauszugehen 2024 und dann ja so mit 5.000 Euro wieder reinzusparen, die aber eigentlich in die Insolvenzmasse hätten wandern können und damit an die Gläubiger.
Also dein Gefühl,
ich schulde denen ja Geld, das ist ja faktisch so.
Trotzdem einfach nochmal so nach dem Lebensgefühl, das ist ja eine sehr große Limitierung. Ist das das, dass es sich so eng und schwierig anfühlt oder ganz im Gegenteil, dass du sagst, eben weil das den anderen gehört, das ist jetzt okay so und es ist auch für mich eine gute Schiene, ein guter Fahrplan, um einfach irgendwie dann wieder rauszukommen aus all dem?
Sowohl als auch. Also es ist definitiv ein guter Fahrplan, es ist definitiv eine gute Regelung, es ist schön, dass wir das haben und man baut sich automatisch dadurch ein komplett neues Verhältnis zum Thema Geld und Finanzen auf. Insofern ist das auf jeden Fall eine Bereicherung für mein Leben, auch für die Zeit nach der Insolvenz, definitiv. Es ist aber auch definitiv sehr, sehr einschränkend. Jetzt haben sie in den letzten Jahren das Ganze auf 1.330 Euro angehoben. Das ist im Endeffekt so das absolute Minimum, was ein Mensch in Deutschland haben sollte. So, und ich glaube, danach berechnet sich auch Arbeitslosengeld irgendwie so. Das spielt alles mit rein. Also es ist so eine feste Summe, die für sehr, sehr viele Institutionen gilt, halt auch für die Verbraucherinsolvenzer, so wie mich. Und wo sie es angehoben haben, ist es definitiv spürbar, weil es ist ja nicht nur, dass du auf diese 1.330 Euro limitiert bist. Es ist ja auch alles andere. So, ich kann keine Handyverträge abschließen, weil die einfach nicht angenommen werden. Ne, da kommt eine Bonitätsprüfung vor jedem Handyvertrag. Allgemein alle möglichen Verträge, alles, wo irgendwie eine Bonitätsanfrage gibt, eine neue Wohnung finden. Versuch mal, eine neue Wohnung zu finden, wenn du ein Verbraucherinsolvenz bist.
Mhm.
Das ist alles nicht möglich. Das ist das, was wirklich, wirklich krass einschränkend ist. Und das ist das, was an dieser ganzen Geschichte auch wirklich nervig ist. Das ist so die anstrengende Schattenseite von dem Ganzen.
Mhm.
Weil eigentlich ist es ja ein Instrument für Menschen wie mich, die sehr lange nicht gut aufgepasst haben, wieder ins Leben starten zu können. Dafür ist es ja eigentlich gedacht, ne? Also das Menschen wie ich wieder ins Leben zurückfinden, sozusagen, ohne sich ständig zu verschulden.
Mhm.
Und das ist dann allerdings so die Kehrseite von dem Ganzen, wo man auch sagen muss, okay, da wird es einem auch nicht so leicht gemacht, weil ich bin auf andere Menschen angewiesen. Ich kann keine neue Wohnung suchen, ohne zum Beispiel in diesem Fall, wo ich jetzt wohne, ohne meine Mutter, die für mich den Mietvertrag unterschreibt.
Mhm. Und ich nehme an, dein ganzes Leben ist enorm auf Kante genäht. Also da darf jetzt auch nichts schiefgehen irgendwie. Oder du müsstest mal mehr brauchen oder so.
Nee, da darf nichts schief gehen. Das ist allerdings auch wiederum das Gute, weil dadurch, dass ich ja nichts ansparen darf und keine Verträge abschließen kann und so weiter und so fort, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mir passiert, dass ich mal mehr brauche, auch sehr, sehr gering.
Mhm.
So, also da müsste ich jetzt schon sehr, sehr doof irgendwie, keine Ahnung, betrunken Auto fahren und ein anderes Auto kaputt hauen oder so und dann irgendwie wieder 20.000 Euro haben oder so.
Mhm.
Aber das sind ja so Sachen, die macht man ja nicht. Also sowieso schon nicht.
Ja, besser nicht. Aber Olli, nochmal zurückgeblickt jetzt, also auch mit dem Kenntnisstand, den du jetzt hast und durch deine Routine im Umgang mit Geld, die du jetzt hast, würdest du sagen, dass überhaupt diese Schulden zustande kamen, das lag an einer bestimmten Haltung von dir oder lag das vielleicht auch einfach an einer bestimmten Unkenntnis, was Finanzen angeht?
Oh, das würde ich definitiv mit einem klaren Beides beantworten. Weil mir ist weder von zu Hause so ein richtiges Verhältnis zu Geld beigebracht worden. Also es ist nicht so, dass meine Mutter, die mich alleine großgezogen hat, irgendwie viel Geld hatte oder so, sondern es war, glaube ich, einfach nicht für sie nicht die Gelegenheit da, mir das ordentlich beizubringen. So, es waren Versuche da, aber die haben halt nicht wirklich was gebracht, so. Und über das Schulsystem brauchen wir uns nicht unterhalten, da wird einem sowieso nicht viel mit Finanzen beigebracht.
Mhm.
Entsprechend ja, zum einen Unfähigkeit und zum anderen war es dann halt auch so ein bisschen die Haltung, ich weiß nicht, ob ich es eine Haltung nennen würde. Am Anfang war es eine Haltung, sagen wir so das erste Jahr vielleicht, ja. Da war ich ein bisschen verkorkst. Und dann mit dem ansteigenden Druck, dieses ständig vor sich Aufschiebens der Gläubiger, wurde es sehr, sehr schnell auch einfach zu einer Krankheit, weil ich schon sehr früh dann in so depressive Phasen gefallen bin, wo dann auch einfach nichts möglich war. So, weswegen ich auch mehr als einen Job verloren habe, weil einfach nichts ging, so, weil du mich in die Ecke stellen konntest.
Und wenn du jetzt in die Zukunft blickst, also in etwas mehr als einem Jahr, ist es dann soweit, da bist du raus aus der Privatinsolvenz. Woran denkst du da? Wie fühlt sich das an?
Unwirklich. Ich habe mich jetzt so daran gewöhnt. Ich glaube nicht, dass sich viel für mich ändern wird, außer dass ich nicht mehr alle 3 Monate meine Einkommensnachweise zu meinem Insolvenzverwalter schicken muss. Ich freue mich drauf, definitiv, weil ich dann das Gefühl habe, glaube ich, dass da viel von diesem Rucksack, den ich trage, endlich abfällt. Aber ich weiß nicht, ob sich so viel ändern wird. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt.
Olli, ich bedanke mich recht herzlich für deine Offenheit und für das Gespräch mit dir.
Sehr gerne.
Olli war 6 Jahre in der Privatinsolvenz. 6 Jahre wurde sein Einkommen ab ca. 1.300 Euro gepfändet, vom Insolvenzverwalter einbehalten und an die Gläubiger ausbezahlt. Nach diesen 6 Jahren wird Olli dann schuldenfrei sein. Und die Klarheit jetzt nochmal, nach einer Gesetzesänderung 2020 sind es heute nur noch 3 Jahre. Und wenn ihr Schulden habt und Hilfe benötigt, die gibt es beispielsweise bei der Verbraucherzentrale. Da war auch Olli, da ist es kostenlos. Und bei Schuldnerberatern, die Geld von euch wollen, da seid auf jeden Fall ein wenig auf der Hut, mindestens vorsichtig. Schaut euch das ganz genau an.
Deutschlandfunk Nova.
Das neue Sofa auf Raten gekauft. Das Outfit für die große Feier morgen, naja, das zahle ich nächsten Monat. Passt schon. Wir alle oder viele von uns, die machen halt manchmal Schulden. Ist ja auch okay. Aber wenn wir dann den Überblick verlieren, stapeln sich plötzlich die Mahnungen und dann kann der Schuldenberg ganz schnell wachsen auf einmal. Manchen bleibt dann nur noch der Schritt in die Privatinsolvenz. Warum wir bei Schulden schnell die Kontrolle verlieren können, darüber spreche ich jetzt mit der Wirtschaftspsychologin Julia Pitters. Hallo.
Hallo.
Julia, du hast in einer Studie mit dem Inkasso-Unternehmen Lowell untersucht, was die Gen Z für ein Verhältnis zu Schulden hat. Was habt ihr da herausgefunden?
Richtig, ja, das ist ganz interessant. Wir haben ja eine Repräsentativbefragung gemacht für die deutsche Bevölkerung, aber mit einem Schwerpunkt der Generation Z, also so der 18- bis 26-Jährigen. Und hier haben wir gefunden, dass es doch an vielen Stellen signifikante Unterschiede gibt, was den Zugang zu Geld und Krediten angeht. Also zum Beispiel würde ein Viertel der Generation Z Konsumkredite aufnehmen, wohingegen es bei der Gesamtbevölkerung nur ein Fünftel wären. Und unter Konsumkrediten versteht man eben Kleinstkredite, also dass ich etwas aufnehme für eine Urlaubsreise oder für etwas Schnelllebiges, was dann sozusagen verpufft und wo ich keinen Gegenwert habe. Bei Investitionskrediten ist es ja so, dass ich einen Gegenwert habe, dass ich in eine Immobilie investiere oder in etwas Langlebiges. Und vielen ist dieser Unterschied gar nicht so bewusst.
Okay, aber da scheint eine größere Bereitschaft zu bestehen, da in die Schulden zu gehen. Woran liegt das bei den 18- bis 26-Jährigen, dass das da so ist? Was glaubst du?
Ja, es gibt hier einige Gründe. Zum einen natürlich, weil diese Generation schon einen gewissen Fatalismus hat. Also sie wächst auf in dem Wissen, dass die Renten gar nicht mehr sicher sind, dass sie sich auch abstrampeln könnte oder viel arbeiten könnte und letztendlich gar nicht so ein Vermögen aufbauen kann, wie das die Generationen zuvor getan haben. Dann gibt es eine riesengroße Diskrepanz zwischen denjenigen, die eben erben und ohnehin schon so viel Geld haben, dass sie im Grunde gar nicht arbeiten müssen, und denjenigen, die nichts erben, die diese Ungerechtigkeit fühlen und dann aber sagen, naja, warum soll ich jetzt schlechter leben? Ich lebe dann einfach auf Pump.
Welche Rolle spielen denn dabei auch so Angebote à la Buy Now, Pay Later, also Dienste wie Klarna, PayPal oder Afterpay?
Ja, solche Angebote sind für Jugendliche, die dazu tendieren, sich zu überschulden, natürlich sehr verlockend, weil man sozusagen auf Klick sich einfach Dinge leisten kann, die man sich eigentlich nicht leisten könnte. Und die Anbieter wie Klarna, die distanzieren sich natürlich davon und streiten ab, dass sie jetzt da die Jugendlichen aktiv in die Verschuldung treiben wollen. Aber es ist sozusagen eine Zusatzverlockung, die Gift sein kann für diejenigen, die betroffen sind.
Ist das denn so eine Verlockung, in die man sich so auch halb bewusst reinziehen lässt? Also wenn man dann merkt, da häufen sich die Schulden, dann ist das ja vielleicht auch so ein Fatalismus, den du ja vorhin auch schon angesprochen hast.
Ja, man muss aufpassen, dass es nicht zu einem Art Suchtverhalten führt. Also wenn sich Menschen mal in dieser Spirale befinden, dass sie immer systematisch mehr ausgeben, als sie eigentlich haben und im Grunde auch gar keinen Mechanismus mehr haben, wie sie das jemals ausgleichen können, dann befindet man sich in einem gefährlichen Teufelskreis. Umgekehrt, wenn es gute Gründe gibt, man sagt, naja, ich möchte mir das jetzt unbedingt jetzt leisten, ich brauche das jetzt, ich weiß ganz genau, ich kann das durch das Weihnachtsgeld wieder ausgleichen oder durch das Urlaubsgeld, dann ist es noch nicht problematisch. Aber gefährlich ist es immer, wenn man in so einen Modus gerät oder in so einen Strudel und gar nicht mehr weiß, wie man da wieder rauskommen kann.
Fehlt es denn da auch vielleicht mitunter an sowas wie Finanzbildung?
Ja, fehlende Finanzbildung ist immer schon ein Thema und wird auch seit Jahrzehnten von Experten wird hier gefordert, dass hier mehr stattfindet. Also idealerweise auch schon in der Schule Finanzbildung vermittelt wird. Auch das haben wir abgefragt und wirklich nur eine Minderheit hat diese Finanzbildung in der Schule erfahren. Auch im Elternhaus wird oftmals nicht viel über Finanzen gesprochen. Und gerade die jungen Erwachsenen beschweren sich, dass sie im Grunde dann ins kalte Wasser geschmissen werden, dass sie sich gar nicht auskennen, auch mit Steuern oder auch mit Zinsen oder Zinseszinsen, was das bedeutet. Und wenn ich mich nicht auskenne, dann bin ich natürlich auch noch gefährdeter, auf mögliche Angebote reinzufallen.
Also die Message, wenn ich da nicht so gut bin, das kann man lernen.
Man kann es schon lernen, allerdings sagen wir, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Also je früher man idealerweise schon anfängt, sich mit Finanzthemen zu beschäftigen, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit auch später souveräner umgehe. Und natürlich kann ich es auch später noch lernen, aber ich muss mich eben dann auch aktiv darum bemühen und Finanzberatung sozusagen aufsuchen. Viele orientieren sich da auch an ihrem Freundeskreis. Aber auch da haben wir schon so einen Trend erlebt, dass meisten das normal finden, Schulden zu machen. Und wenn ich mich jetzt in einem Umfeld befinde, wo das eigentlich ganz normal ist, wo es fast schon ein Trend ist oder fast schon hip ist, auf TikTok gibt es ja schon fast so Challenges, wo sich die Jugendlichen dann überbieten, wer die meisten Schulden gemacht hat, dann ist mir das vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass ich hier schon in eine gefährliche Falle getappt bin, wenn ich mich systematisch überschulde.
Habt ihr das auch erhoben, wie hoch diese Schulden dann eigentlich so im Schnitt waren?
Also unter den Befragten der Generation Z, die schon mal einen Kredit aufgenommen haben, wurden 13% sogar schon gepfändet. Und das war wirklich ein beachtlicher Wert, wenn man davon ausgeht, dass ja auch die Befragten vielleicht etwas sozial erwünscht antworten, also nicht immer ganz die Wahrheit sagen. Dann war doch dieses aktive Zugeben von 13% der Personen, dass sie schon mal gepfändet wurden, wirklich beachtlich.
Finanzberatung hast du angesprochen. Ich meine, Pfändung, wenn das erstmal so weit kommt, das ist ja wirklich ein sehr, sehr unangenehmer Prozess. Trotzdem zögern manche sehr, sehr lange, sich Hilfe zu holen. Ist das Scham oder ist das das Nicht-Einsehen von der tatsächlichen Lage? Was würdest du sagen?
Ja, beides. Zum einen natürlich auch, wie gesellschaftsfähig sind Schulden insgesamt und zum anderen auch, wie sehr kann ich mir das selbst persönlich eingestehen? Also was ist mein ideales Selbstbild, was ich von mir habe und wie kann ich da zugeben, dass ich dem sozusagen, was Finanzthemen angeht, nicht entspreche. Und hier entwickelt sich sozusagen der Trend in die Richtung, dass es doch immer normaler wird, Schulden zu machen. Also das könnte positiv formuliert dazu führen, dass Menschen auch aktiv darüber sprechen und vielleicht auch Schuldenberatungen aufsuchen. Auf der anderen Seite aber vielleicht auch dieses Problembewusstsein schwindet. Und viele sagen, ja, ich habe halt Schulden, aber das ist ja auch gar nicht so schlimm. Da fühle ich mich ganz wohl, solange ich noch genug Quellen anzapfen kann, mir meine Dinge zu leisten, die ich gerne machen möchte.
Dieses Umgehen mit Finanzen, überfordert das uns Menschen nicht vielleicht in seiner Komplexität an sich auch schon?
Richtig, also wir sagen immer, der Mensch ist ein kognitiver Geizhals. Der strengt sich eigentlich nicht gerne mehr an, als er müsste. Und Finanzthemen sind per se sehr komplex und auch sehr abstrakt. Das heißt, wir müssen uns hier konzentrieren und können das eigentlich nicht wirklich kompetent aus dem Bauch heraus entscheiden. Insofern scheuen wir uns vor diesen Themen und sind froh, wenn wir damit möglichst wenig zu tun haben. Und jetzt ist es auch so, dass Menschen oft sich selbst aber überschätzen und glauben, sie sind trotzdem besser als die anderen. Wir haben in dieser Studie für Laul abgefragt, wie gut sie denn mit Geld umgehen können im Vergleich zu den Bekannten und Freunden. Und hier kam raus, dass 70% behauptet haben, sie könnten besser mit Geld umgehen als ihr Umfeld. Und das ist natürlich ganz lustig, wenn man ein bisschen statistisches Verständnis hat, weiß man ja, da kann irgendwas nicht stimmen. Also wenn sich alle etwas besser einschätzen als der Durchschnitt, dann haben wir hier mit einer großen Überzuversicht oder auf Englisch sagt man Overconfidence-Effekt zu tun, dass man sich einfach immer besser fühlt, als man eigentlich ist. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass ich mich hier überschätze und letztendlich eigentlich doch mehr Bedarf habe an Finanzwissen, als mir bewusst ist.
Habt ihr auch Unterschiedlichkeit untersucht dahingehend, wie Menschen unterschiedlich gut mit Geld umgehen? Einerseits, wenn sie es im, sagen wir mal, gesunden Maße haben und andererseits, wenn sie eher eh schon nicht so viel besitzen?
Das haben wir eher in tiefen Interviews erfragt, wie die jungen Erwachsenen aufgewachsen sind, also ob viel über Geld gesprochen wurde, ob viel Geld vorhanden war in der Kindheit. Und da gibt es eben unterschiedliche Zugänge. Manche hatten eben eigentlich so einen Schock aus der Kindheit, dass die Eltern ein schlechtes Vorbild waren, dass sie es nun später bewusst besser machen wollten. Andere haben gesagt, ja, das hat nie eine Rolle gespielt, darüber wurde nie gesprochen und dementsprechend haben sie sich auch weiterhin nicht mit dem Thema Finanzbildung oder Finanzwissen beschäftigt. Also hier gibt es eigentlich unterschiedliche Persönlichkeiten und auch unterschiedliche Sozialisierungen sozusagen.
Ab wann würdest du denn raten dazu, dass Menschen sich so etwas wie eine Privatinsolvenz überlegen?
Ich würde es dann raten, wenn wirklich gar kein Ausweg mehr besteht, dass ich mein Konto jemals ausgleichen kann. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie einen tollen Job in Aussicht habe, wo ich deutlich mehr verdiene und sich dann sozusagen diese Negativspirale wieder ins Positive wendet. Oder wenn ich auch keine Erbschaft zu erwarten habe oder auch sonst keine Quellen mehr habe und ich weiß, auf die nächsten Jahre wird es nie mehr möglich sein, dann würde ich spätestens raten, hier auch über Privatinsolvenz nachzudenken.
Und wenn man dann in die Privatinsolvenz geht, dann muss man alle seine Finanzen offenlegen und für 3 Jahre, früher waren es noch 6, muss man alles, was man verdient, bis auf 1.330 € abgeben und man darf keine neuen Schulden machen. Was meinst du, hilft so ein Schritt auch psychologisch, dass man dann später nicht mehr in die Schuldenspirale geht?
Ja, es wird hier sicher ein Lernprozess stattfinden. Also auch wieder je früher das in meinem Erwachsenenleben passiert, desto geläuterter bin ich wahrscheinlich und werde einen Teufel tun, nochmal in diese Situation zu geraten. Außer ich bin einfach in so einer Lebensphase, wo ich gar nicht anders kann, also wo ich sozusagen immer wieder diesen Mechanismus bei mir erleben muss. Also es gibt hier keine pauschale Antwort, das ist individuell auch ganz unterschiedlich. Manche Menschen lernen eben besser aus ihren Fehlern und andere machen immer wieder die gleichen Fehler. Also da ist es unterschiedlich, aber ich denke, je früher einem das passiert, desto prägender ist es auch für das restliche Leben.
Sagt die Wirtschaftspsychologin Julia Pitters hier bei Deutschlandfunk Nova. Julia, ich danke dir vielmals fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Schulden gemacht? Schreibt uns auf WhatsApp 0160 913 60 852. Eure Erfahrungen mit Schulden interessieren uns und den Kontakt findet ihr auch in den Shownotes. Ich bin Lutz Dreger. Danke an Olli, danke an Julia und danke an euch fürs Zuhören. Das war der Ab21 Podcast. Macht's gut und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.